Rainer, lies mal vor. 22. Kapitel. Passepartout überzeugt sich, dass es selbst bei den Antipoden geraten ist, etwas Geld in der Tasche zu haben. Als die Carnatic am 7. November um 6:30 Uhr abends Hongkong verließ, fuhr sie mit vollem Dampf in Richtung von Japan, mit voller Ladung an Waren und Passagieren. Zwei Kabinen des hinteren Teils blieben unbesetzt. Es waren die auf Phileas Foggs Rechnung genommenen. Am folgenden Morgen konnten die Leute auf dem Vorderteil mit einigem Erstaunen sehen, wie ein Passagier mit etwas stumpfem Blick, wankenden Schrittes, zerzausten Haaren aus der Luke des zweiten Platzes herauskam und sich taumelnd auf einen Balken niedersetzte. Dieser Passagier war Passepartout in Person. Hören wir, was vorgegangen war. Alsbald, nachdem Fix die Rauchbude verlassen hatte, nahmen zwei Kellner den in tiefen Schlaf versunkenen Passepartout und legten ihn auf das für die Raucher bestimmte Lager. Aber schon nach 3 Stunden erwachte Passepartout, den auch im tiefsten Rausch ein festhaftender Gedanke verfolgte, und er kämpfte gegen die betäubende Wirkung der narkotischen Kraft. Der Gedanke an die Pflichtverletzung schüttelte die Betäubung ab. Er stand vom Lager der Trunkenbolde auf und ging strauchelnd, an den Wänden sich haltend, aus der Bude hinaus, fiel und stand wieder auf, stets unwiderstehlich, wie vom Instinkt getrieben, und schrie in seinem Traumzustand: »Die Carnatic! Die Carnatic!« Das Paketboot lag da, rauchend zur Abfahrt bereit, ihm vor der Nase. Er wankte über den Brückensteg und sank wie tot auf dem Vorderteil hin, als eben die Carnatic die Anker lichtete. Einige Matrosen, denen so etwas nichts Neues war, trugen den armen Jungen in eine Kabine zweiten Ranges, und Passepartout wachte erst am anderen Morgen auf. 150 Meilen von der Küste Chinas entfernt. So war es gekommen, dass sich Passepartout an diesem Morgen auf dem Verdeck der Carnatic befand und mit vollen Zügen die frische Seeluft einatmete. Diese Luft machte ihn nüchtern, und er fing an, seine Gedanken wieder zu sammeln, was ihm nur mit Mühe gelang. Endlich erinnerte er sich dessen, was am Abend zuvor sich begeben hatte, wie Fix vertraulich geworden, ihn in die Rauchbude geführt und so weiter. »Offenbar«, sagte er sich, »bin ich abscheulich betrunken gewesen. Was wird Herr Fogg dazu sagen? Jedenfalls habe ich mich nicht für das Boot verspätet, und das ist die Hauptsache.« Hierauf, an Fix denkend, sprach er bei sich: »Was den betrifft, so hoffe ich, dass wir den nun los sind. Und dass er, nachdem er mir den Vorschlag gemacht, sich nicht getraute, uns auf die Carnatic zu begleiten. Ein Polizeiagent, ein Detective, meinem Herrn auf der Ferse wegen Diebstahl auf der Bank von England. Ei doch, Herr Fogg ist so wenig ein Dieb wie ich ein Mörder.« Sollte Passepartout diese Dinge seinem Herrn erzählen? Wäre es passend, ihn wissen zu lassen, was Fix dabei für eine Rolle spielte? Wäre es nicht besser, damit zu warten bis zu seiner Ankunft in London und ihm dann zu sagen, dass ein Agent der Polizei aus der Hauptstadt ihm auf der ganzen Rundreise nachgeschlichen sei und dann mit ihm darüber lachen? Ja, gewiss. Jedenfalls wäre es noch zu bedenken. Das Dringendste war nun, Herrn Fogg aufzusuchen und seine Entschuldigung für sein unverantwortliches Benehmen zu gewinnen. Passepartout stand also auf, und da das Paketboot bei hohler See stark schwankte, so kostete es dem guten Jungen, der noch nicht recht fest auf den Beinen stand, einige Mühe, aufs Hinterverdeck zu gelangen. Hier auf dem Verdeck gewahrte er niemand, der wie sein Herr oder Mrs. Ayuda aussah. »Gut«, dachte er, »Mrs. Ayuda liegt jetzt noch im Schlaf und Herr Fogg wird einen Spielgenossen für Whist gefunden haben, und seiner Gewohnheit nach...« Mit solchen Gedanken begab sich Passepartout in den Salon, aber Herr Fogg war da nicht zu finden. Passepartout brauchte indessen nur den Proviantmeister nach seiner Kabine zu fragen. Derselbe erwiderte, ihm sei kein Passagier dieses Namens bekannt.
»Entschuldigen Sie«, sagte Passepartout dringend, »es handelt sich um einen großen, kalten, wenig gesprächigen Gentleman in Begleitung einer jungen Dame.«
»Es befindet sich gar keine junge Dame an Bord«, versetzte der Proviantmeister. »Im Übrigen unterrichten Sie sich doch selbst auf der Passagierliste. Hier ist sie.«
Passepartout besah die Liste. Seines Herrn Name stand nicht darauf. Er war ganz verblüfft. Da fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf.
»Ah, bin ich denn auf der Carnatic?« rief er aus.
»Ja«,
erwiderte der Proviantmeister.
»Auf dem Weg nach Yokohama.«
»Ganz richtig.«
Passepartout hatte eine Weile die Besorgnis, er sei auf das unrechte Schiff gekommen. Aber er befand sich auf der Carnatic. So war es nun klar, dass sein Herr sich nicht darauf befand. Das war für Passepartout ein Donnerschlag. Er sank auf einen Fauteuil hin. Nun ging ihm plötzlich ein Licht auf. Er erinnerte sich, dass die Abfahrt der Carnatic auf etwas frühere Zeit verlegt worden war, dass er dies seinem Herrn hatte melden sollen, was er aber zu tun unterließ. Demnach war es seine Schuld, wenn Herr Fogg und Mrs. Ayuda sich für die Abfahrtszeit verspäteten. Seine Schuld, ja, aber noch weit mehr des Verräters, der ihn, um ihn von seinem Herrn zu trennen und diesen zu Hongkong zurückzuhalten, betrunken gemacht hat. Denn nun begriff er den Kniff des Polizeiagenten. Und jetzt sei Herr Fogg sicherlich durch den Verlust seiner Wette ruiniert. Verhaftet, vielleicht im Kerker. Passepartout raufte sich bei diesem Gedanken die Haare. Na, fiel er ihm fix jemals in die Hände, so würde er mit ihm abrechnen. Endlich, nachdem die erste Bestürzung vorüber war, bekam Passepartout seinen Gleichmut wieder. Und er studierte seine Lage, die wenig beneidenswert war. Der Franzose befand sich auf der Reise nach Japan. Dahin kam er wohl gewiss. Wie aber von da wieder weg? Mit leerer Tasche. Keinen Schilling, keinen Penny darin. Doch waren seine Fahrt und Kost an Bord vorausbezahlt. Also konnte er sich noch 5 bis 6 Tage besinnen, um einen Entschluss zu fassen. Wie er sich bei dieser Fahrt noch Essen und Trinken schmecken ließ, kann man sich denken. Er aß für sich, seinen Herrn und Mrs. Ayuda zusammen. Am 13. Frühmorgens fuhr die Carnatic in den Hafen von Yokohama ein. Dieser Punkt ist ein bedeutender Platz im Stillen Meer, wo alle Boote im Dienst der Post und der Reisenden zwischen Nordamerika, China, Japan und den malaiischen Inseln anhalten. Yokohama liegt in der Bay von Yedo, unweit von dieser ungeheuren Stadt, der zweiten Hauptstadt des Reiches Japan, vormals Residenz des Taikun, zur Zeit, als dieser bürgerliche Kaiser noch existierte, und Rivalen von Miyako, der großen, von Mikado bewohnten Stadt, dem kirchlichen Kaiser, der von den Göttern stammte. Die Carnatic nahm ihren Platz am Quai zu Yokohama, in der Nähe der Hafendämme und der Zollmagazine, mitten unter den zahlreichen Schiffen aller Nationen. Passepartout war nichts weniger als begeistert, wie er dieses so merkwürdige Land der Sonnensöhne betrat. Es blieb ihm nichts übrig, als den Zufall zum Führer zu nehmen und aufs Geratewohl die Straßen der Stadt zu durchwandeln. Er befand sich gleich in einer völlig europäischen Stadt von niedrig gebauten Häusern, mit Verandas auf zierlichen Säulenreihen, einem Quartier, das mit seinen Straßen, Plätzen, Docks, Lagerhäusern den ganzen Raum vom Vorgebirge bis zum Fluss bedeckte. Hier, wie zu Hongkong und zu Kalkutta, wimmelte ein Gemisch aus Menschen aller Rassen, Amerikanern, Engländern, Chinesen, Holländern, Kaufleuten, denen alles feil ist und die alles kaufen. Und in deren Mitte sich der Franzose ebenso fremd fand, als wenn er ins Hottentottenland wäre verschlagen worden. Passepartout war doch nicht ohne Zuflucht. Er konnte sich den zu Yokohama aufgestellten französischen oder englischen Konsularagenten empfehlen. Aber es war ihm zuwider, seine Geschichte, die so eng mit der seines Herrn verflochten war, zu erzählen. Und ehe er sich dazu entschloss, wollte er zuerst alle anderen Aussichten erschöpfen. Also, nachdem er den europäischen Stadtteil durchlaufen hatte, ohne dass ihm der Zufall etwas darbot, ging er weiter in den japanischen, entschlossen, im Notfall bis nach Yedo zu dringen. Dieser von den Eingeborenen bewohnte Stadtteil hieß Benten, nach einer Meergöttin, die auf den nahen Inseln verehrt wird. Da sah man wunderschöne Alleen von Tannen und Zedern, heilige Pforten einer seltsamen Architektur, Brücken inmitten von Bambus und Schilfrohr, Tempel unter dem ungeheuren melancholischen Obdach hundertjähriger Zedern, Bonzenhäuser, worin buddhistische Priester und Anhänger des Konfuzius ein dumpfes Leben führten. Straßen ohne Ende, worin man haufenweise Kinder mit rosenfarbener Haut und roten Wangen sammeln konnte. Kleine Püppchen, als seien sie in einer inländischen Bude geschnitzt worden, die in der Umgebung von kurzbeinigen Pudeln oder schwanzlosen, sehr trägen und schmeichlerischen Katzen spielten. Auf den Straßen nur Gewimmel, unablässiges Hin- und Herlaufen, Bonzen mit Prozessionen unter Begleitung monotoner Tamburinen, Jakuninen, Zoll- oder Polizeibeamte mit spitzen lackierten Hüten und zwei Säbeln am Gürtel, Soldaten in blauer, weißgestreifter Kattunkleidung mit Perkussionsgewehren, Gendarmen des Mikado in Panzerröcken und zahlreiches anderes Militär aller Arten. Denn in Japan ist der Soldatenberuf ebenso geachtet wie in China missachtet. Sodann Bettelbrüder. Pilger in langen Gewändern, einfache Bürgersleute mit dünnem, rabenschwarzen Haar auf dickem Kopf, langem Oberkörper, schmächtigen Beinen, kurzer Taille, farbiger Haut von den dunklen Nuancen des Kupferbraun bis zum matten Weiß, aber niemals gelb wie bei den Chinesen, von welchen die Japaner sich wesentlich unterschieden. Endlich, zwischen den Wagen, Palankins, Pferden, Sänftenträgern, Karren mit Segeln, den Norimons mit lackierten Wänden, den weichen Kangos, echten Bambussänften, sah man kleinfüßige Frauen mit Schuhen von Leinwand, Sandalen von Stroh oder Socken von Holzarbeit einhertrippeln. Sie waren nicht hübsch, hatten enge Augen, flache Brust, Zähne nach dem Tagesgeschmack geschwärzt, trugen aber zierlich das Nationalgewand Kimono, eine Art Schlafrock mit seidener Schärpe, deren breiter Gürtel hinten zu einem übermäßigen Knoten geschürzt war. Wie die Pariserinnen, welche ihre neueste Mode aus Japan entliehen zu haben schienen. Passepartout spazierte einige Stunden lang inmitten dieser bunten Masse, besah auch die merkwürdigen reichen Läden, die Basare, wo der ganze Flitter japanischen Goldschmucks gehäuft ist, die mit Wimpeln und Fähnlein geschmückten Restaurationen, in welche er nicht hineingehen durfte, und jene Teehäuser, wo man tassenweise warmes, wohlriechendes Wasser mit Sake bekommt, einem Likör aus gärendem Reis, und jene bequemen Tabakstuben, wo man einen sehr feinen Tabak raucht, kein Opium, dessen Verwendung in Japan fast unbekannt ist. Hierauf kam Passepartout aufs freie Feld, mitten unter unermessliche Reisfluren. Hier schimmerten im letzten Farbenschmuck und Blütenduft glänzende Kamelien, nicht auf Sträuchern, sondern Bäumen, und in Bambusgehegen Kirsch-, Pflaumen- und Apfelbäume, deren Früchte sie durch Fratzenmännchen und Scheuchklappern gegen die gefräßigen Schnäbel der Sperlinge, Tauben, Raben und anderen Vögeln schützten. Da hausen auf den majestätischen Zedern gewaltige Adler, Reiher bergen sich unter den Zweigen der Trauerweiden, überall flattern Krähen, Enten, Sperber, wilde Gänse und Kraniche, die bei den Japanern sehr in Ehren stehen. Nachdem Passepartout so den Tag über spazieren gelaufen, so fühlte er, trotz des reichlichen Frühstücks,
welches er vorsorglich auf der Carnatic noch zu sich genommen hatte, doch am Abend den Magen sehr hohl. Er hatte wohl schon bemerkt, dass Fleisch von Hammeln, Ziegen oder Schweinen nirgends in den einheimischen Metzgerläden zu sehen war, und da er auch wusste, dass man die Ochsen, weil man sie lediglich für den Ackerbau braucht, nicht töten darf, so hatte er sich schon gemerkt, dass Fleischgerichte in Japan selten sind. Darin irrte er nicht. Aber sein Magen hätte sich auch mit Wildbret, Geflügel oder Fischen begnügt, womit die Japaner fast ausschließlich sich nähren, außer den Gerichten von Reis. Aber er musste sich für heute gutwillig in sein Geschick fügen und die Nahrungssuche auf den nächsten Morgen verschieben. Die Nacht kam heran. Passepartout begab sich wieder in den Stadtteil der Eingeborenen und schweifte in den Straßen herum, zwischen bunten Laternen, sah den Possenreißern zu, die in Gruppen ihre Zauberkünste sehen ließen, und den Astrologen, welche in freier Luft die schaulustige Menge um ihr Fernrohr versammelten. Nachher besuchte er wieder die Rede, welche im Glanz der Fischerfeuer prangte, die mit dem Schein ihrer Harzfackeln die Fische herbeilocken. Endlich wurden die Straßen leer, und anstelle der Massen sah man Yakunine die Runde machen. Diese Beamten in ihrer prachtvollen Uniform und von ihrem Gefolge umgeben, nahmen sich wie Gesandtschaften aus, und Passepartout rief scherzend, so oft er so einer glänzenden Patrouille begegnete:
»Seht da, wieder eine japanische Gesandtschaft, die nach Europa reisen will!«